Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR1 Leute, heute Vormittag an Allerheiligen mit einer Extra-Ausgabe. Gerold Eppler ist zu Gast. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Und mit Allerheiligen haben Sie jede Menge zu tun, denn Sie leiten das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Sie sind Kunstpädagoge, sind Steinbildhauer. Und ich glaube, Sepulkralkultur müssen wir erstmal aufklären. Sepul was?
Ja, Sepul was? Sepulkralkultur ist natürlich ein nicht ganz geläufiger Begriff. Und das Museum hat sich diesen Namen gegeben, weil wir mehr sind als ein Friedhofsmuseum, mehr sind als ein Bestattungsmuseum. Wir setzen uns mit den Dingen auseinander, die die Menschen bewegt haben im Zusammenhang mit Sterben und Tod, sei es auf philosophischer Ebene, sei es auf künstlerischer Ebene, aber auch in der Alltagspraxis. Und wir zeigen die Veränderungen, aber auch die Dinge, die bis heute gleich geblieben sind im Museum für Sepulkralkultur.
Und Ihre Zielgruppe besteht nicht nur aus Lebensmüden, nehme ich an.
Nein, insbesondere die Grufti-Szene meidet unser Haus, weil wir oft zu sachlich mit dem Thema umgehen. Aber wir haben Gäste im Haus angefangen von Kindergartenkindern bis hin zu Hochbetagten.
Ja, Sie waren auch bei einem Teil der Documenta. Da habe ich das Museum auch kennenlernen dürfen. Es war ganz spannend, was es da wirklich zu sehen gibt. Von Leichenwagen, neobarocke Leichenwagen, wirklich abgefahrene Sachen, Einbalsamierungsmittel und so weiter. Ja. Nehmen Sie uns vielleicht gerade mal mit ins Museum. Wo bleiben Sie jedes Mal begeistert stehen?
Oh, da gibt es einige Exponate. Also ein sehr interessanter Raum, den ich auch gerne den Besuchern vorstelle, das ist der Raum, in dem sich die Veränderung der Todesbilder zeigt und gut veranschaulichen lässt. Das beginnt mit mittelalterlichen Totentänzen, bei denen Hautskelette mit aufgebrochener Bauchdecke dann die Repräsentanten der mittelalterlichen Gesellschaft zum Tanz auffordern, bis hin zu sehr subtilen Arbeiten, bis hin zu Totenhemden, die von Künstlerinnen gestaltet sind und die einfach zeigen, dass sich die Einstellung zum Tod verändert hat. Dann haben wir eine sehr interessante Exponatgruppe, Särge aus der Stockhausengruft in Trendelburg, die sich erhalten haben mit Inschriften, mit Vanitas-Symbolen und auch die Textilien der Menschen, die in den Särgen ruhten, bis man sie dann nach Auflösung der Gruft dann auf den Friedhof beigesetzt hat.
War es denn da teilweise auch schwierig, an diese Exponate ranzukommen?
Ja, es ist natürlich so, das Museum für Sepulkralkultur hat gesamtstaatliche Bedeutung. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir das einzige Haus sind, das sich wirklich so umfassend mit dieser Thematik beschäftigt. Jemand, der irgendeinen interessanten Fund hat im Bereich der Friedhofs- und Bestattungskultur, der kommt an uns nicht vorbei. Und von daher werden uns sehr viele Stücke auch angeboten.
Ja, Sie sind ein eingetragener Verein. Stehen Sie Kirchen ganz besonders nah? Wie ist es?
Also der Verein Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal ist der Träger des Museums für Sepulkralkultur. Hauptzuwendungsgeberin ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Land Hessen, die Stadt Kassel fördert uns und natürlich auch die Evangelische Kirche Deutschlands und der Verband der Diözesen Deutschlands. Also wir sind weltanschaulich neutral, aber haben auch kirchliche Unterstützer.
Wo die Fördermittel eben herkommen.
Genau.
Und jetzt am Samstag steht ein großes Fest an, ein Totenfest. Und Sie können aufklären, was da bei Ihnen alles stattfinden wird.
Genau, am Samstag feiern wir wieder den Dia de los Muertos. Das ist das mexikanische Totenfest. Und diese Feier hat sich mittlerweile in ganz Deutschland rumgesprochen. Wir brauchen im Grunde keine Werbung mehr zu machen. Der Vorverkauf war letzte Woche schon abgeschlossen. Wir haben noch Karten für den Abend, für Abendbesucher. Aber bei 450 Besuchern ist Schluss. Und meistens kommen mehr.
Das kann ich mir vorstellen. Gerold Eppler ist zu Gast. Sie leiten das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Ein Museum, was sich mit Sterben, Trauern, Bestatten beschäftigt. Und jetzt haben wir gerade Me and My Monkey gehört von Robbie Williams, was nämlich auch ganz eng verbunden ist mit dem Dia de los Muertos, den sie groß feiern jetzt am Wochenende. Der läuft aber eigentlich schon, ne?
Ja, der Dia de los Muertos müsste eigentlich heute gefeiert werden. Und diese Veranstaltung gibt es schon seit mehreren Jahren im Museum für Sepulkralkultur. Und mir war es zu Beginn wichtig, dass wirklich am Dia de los Muertos dieses Fest stattfindet. Die mexikanische Community, die möchte ihre Kinder dabei haben, bei dieser Feier und ist auch schon an das Schulamt herangetreten und hat gesagt, ja, wir möchten da einen Feiertag einreichen. Unsere Kinder müssen von der Schule befreit werden. Ja. Und das Schulamt ließ sich aber nicht darauf ein. Und
deswegen
dann haben
der
wir
Samstag.
Auf Bitten der mexikanischen Community gesagt, okay, dann feiern wir eben am Wochenende.
Und in Mexiko ist es tatsächlich so, dass dieser Tag sich über Tage hinwegzieht, weil unterschiedlichen Verstorbenen gedacht wird. Inwiefern?
Ja. Genau, also der beginnt im Grunde am 28. November. Am 28. November wird der Menschen gedacht, die ermordet wurden.
Oktober wahrscheinlich.
Am 28. Ja. Oktober. Da wird der Menschen gedacht, die ermordet wurden, die Selbsttötung begangen haben oder der Unfallopfer wird da gedacht. Und am 29. Oktober gedenkt man der Menschen, die ohne Taufe gestorben sind und am 30. ist der Gedenktag der Menschen, die keine Angehörigen haben. Am 31. gedenkt man dann der Angelitos, also der verstorbenen Kinder. Und am 1. November ist dann der Tag, an dem die Familien die Toten erwarten, die aus dem Jenseits in das Diesseits zurückwandern, um mit ihren lebenden Angehörigen zu feiern.
Und wie sieht dieses Gedenken dann aus in Mexiko?
Also der Dia de los Muertos, das ist ein Fest, wie man könnte es mit Weihnachten vergleichen. Das hat einen ungeheuren Stellenwert und ist ein ganz wichtiger Bestandteil der kulturellen Identität der Mexikaner. Und man beginnt dann schon im Vorfeld die Häuser zu schmücken, die Gräber zu schmücken. Und was ein ganz besonderer Brauch ist und den wir dann auch im Museum für Sepulkralkultur aufgreifen, das ist die Errichtung von sogenannten Ofrendas. Es sind Altäre für Verstorbene. Und auf diesen Altären findet sich alles das, was die Menschen zu Lebzeiten geliebt haben.
Was liegt dann da?
Da steht der Lieblingsmezcal oder der Lieblingstequila, das Lieblingsessen, die Puros, also die Zigarren, wenn der Verstorbene Zigarren geraucht hat. Oder die Schallplatten mit den Liedern, die er am liebsten gehört hat. Es gibt aber auch ganz praktische Dinge, denn die Reise aus dem Jenseits, die ist ja beschwerlich und die Toten, die wollen sich ja erfrischen. Da steht auch ein Stuhl bereit, da ist eine Waschschüssel mit Seife und Handtuch.
Dann nicht auch auftauchen kann.
Ja, genau. Also alles, wirklich alles Mögliche. Für die Kinder werden dann die Lieblingsspielzeuge bereitgestellt. Und
klingt schon wirklich eher nach einem Fest. Sie sagten auch, es wird geschmückt. Womit wird denn geschmückt?
Also ein wichtiger Bestandteil sind die Calaveras, also diese Totenschädel. Und diese Totenschädel, die gibt es als Hampelmänner, aus Pappmaché und insbesondere eben auch aus Zucker. Es werden also Totenschädel aus Zucker gegossen, die bunt verziert sind. Die finden sich auf diesen Ofrendas. Es finden sich aber auch Papel Picado mit toten Tanzmotiven. Es finden sich Blumen, es finden sich Kerzen und natürlich auch ein lateinisches Kreuz. Die Fotografien der Verstorbenen werden aufgestellt. Also es ist, oder Kopal muss brennen, also Weihrauch muss brennen. Also es gibt wirklich eine Pracht, es sind ganz prachtvolle Aufbauten, die dann auch von der Stadtverwaltung, von einer Kommission dann bewertet werden. Da gibt es also richtige
Wettbewerb um das Totenfest. Genau. Und es steht inzwischen auch unter Weltkulturerbe. Es werden es Leute heute an Allerheiligen mit Gerold Eppler. Sie leiten das weltweit einzige Museum für Sepulkralkultur. Vielleicht können Sie auch den Begriff einfach noch mal auseinandernehmen.
Ja, der Begriff stammt aus dem Lateinischen, kommt von Sepulchrum, Grab und Grabstätte. Und das Museum hat diesen Begriff deshalb gewählt, weil er umfassender ist als ein Museum für Friedhofs- und Bestattungskultur. Wir zeigen einfach mehr als Bestattungsutensilien. Und da bot sich einfach an, diesen verwissenschaftlichen Begriff auf das Museum für Sepulkralkultur zu übertragen. Denn die Sammlung ist aus dem Zentralinstitut für Sepulkralkultur erwachsen, das sich Ende der 70er Jahre in Kassel gegründet hat.
Und 92 wurde dann das Museum eröffnet. Genau. Ist denn heute Allerheiligen für Sie dann ein besonderer Festtag im Museum?
Wir begehen Allerheiligen in Kassel jetzt nicht wie beispielsweise im bayerischen Raum. Also es ist ein Museumstag wie jeder andere. Wir haben natürlich an diesem Tag geöffnet. Man lebt in Kassel natürlich als Katholik in der Diaspora und für die Protestanten spielt Allerheiligen jetzt nicht die große Rolle.
Aller Seelen morgen? Welche Bedeutung hat der Tag für Sie?
Aller Seelen ist natürlich der Tag, an der Tod gedacht wird und im Zusammenhang mit den Utensilien, die wir im Museum für Sepulkralkultur zusammengetragen haben, die man nimmt, um jetzt beispielsweise Gräber zu weihen, ist dieses Thema natürlich immer präsent.
Wie hat sich denn der Umgang auch verändert mit dem Tod innerhalb einer Gesellschaft? Da haben Sie natürlich auch einen guten Blick drauf.
Ja, es ist so, dass natürlich diese traditionellen Formen des Brauchtums immer weiter verschwinden. Das hängt mit unserer Lebenssituation zusammen. Eine Gesellschaft, bei der beruflicher Erfolg abhängig ist von der Mobilität, ja, die muss natürlich darauf reagieren und muss andere Grabkonzepte entwickeln, die es eben auch möglich machen, dass man eine würdige Grabstelle einrichtet, die man nicht täglich pflegen muss. Das sind solche Dinge, die sich entwickelt haben. Es ist natürlich auch so, dass wir eine Gesellschaft sind mit einer sehr hohen durchschnittlichen Lebenserwartung. Und das ist der Grund, weshalb man sich mit Sterben und Tod nicht beschäftigt. Es fehlt einfach die Erfahrung im Umgang mit Sterbenden, mit Verstorbenen und mit dem Totengedenken. Man weiß gar nicht mehr genau, was da alles notwendig ist.
Ist das so? Ist eine Gesellschaft dahingehend nicht auch vielleicht offener geworden?
Die Gesellschaft ist ein Stück weit offener geworden, auch für neue Ausdrucksformen, aber die werden in der Regel kreiert von bestimmten Gruppen, die vom Tod in besonderer Art und Weise betroffen sind. Das sind beispielsweise Menschen, die im Straßenverkehr verunglücken, weil sie dadurch natürlich aus dem Leben gerissen werden. Und da hat sich dieser Brauch etabliert, die Unfallstelle zu kennzeichnen. Durch die Krankheit AIDS, von der überwiegend homosexuelle Männer betroffen waren oder Konsumenten starker Drogen, war es dann natürlich so gewesen, dass man da auch nach adäquaten Umgangsformen oder Ausdrucksformen gesucht hat. Und so wurde der Brauch etabliert, dass persönliche Musikstücke am Grab gespielt wurden. Abgespielt von einem Ghetto-Blaster, also vom Kassettenrekorder. Oder der Brauch, dass man Luftballons aufsteigen lässt, wenn der Sarg oder die Urne im Grab versenkt wird, der entstand in diesem Zusammenhang.
Und Chris Isaak, Dancing haben wir gerade gehört. Mhm. Der sieht Ihnen verdammt ähnlich, haben wir gerade festgestellt. Aber es gibt noch mehr Verbindungen auch zum Thema Tod, gerade auch bei Dancing, inwiefern?
Ja, es ist natürlich, es ist ein Song, der die Trauer zelebriert. Und es ist natürlich so, wir machen permanent Verlusterfahrungen, mal schwerere und mal leichtere Verlusterfahrungen. Und von der Geliebten zurückgewiesen zu werden, das kann ein sehr schwerer Verlust sein. Das zeigt auf der anderen Seite natürlich, dass Tod und Verlusterfahrungen gerade im Bereich der Popmusik eines der Hauptthemen sind. Die werden aber in dem Zusammenhang mit Sterben und Tod überhaupt nicht wahrgenommen. Was Chris Isaak gesungen hat, ist im Grunde so diese Verzweiflung, dass er jemanden verloren hat.
Ja, der Verlust im Leben eben auch.
Ne? Ganz genau.
Ja. Und lässt sich das übertragen? Weil daraus lernt man ja auch ganz oft. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, ja, aus dem Tod, aus dem Abschied nehmen, das bietet auch eine Entwicklung?
Es ist natürlich so, dass der Tod gerade von Menschen, die einem wichtig sind, die eine wichtige Rolle für einen gespielt haben, dass es ein einschneidendes Erlebnis ist und ein Ereignis ist, mit dem man erst einmal fertig werden muss. Und zu Beginn der Trauer ist es dann oft auch so, dass man den Verstorbenen entweder, dass man wütend auf ihn ist, dass er einen zurückgelassen hat, oder dass man ihn idealisiert, wie toll er war. Und so nach und nach stellt man dann aber auch fest, dass sich die Beziehung zum Verstorbenen oder die Einstellung zum Verstorbenen dann ändert. Man kann ihn dann auch annehmen mit seinen negativen Eigenschaften.
Das erdet dann wieder, ne?
Ja, ja. Und stellt aber auch fest, dass dann die Verstorbenen oder die Toten dann immer noch Einfluss auf das Leben haben, weil man bemerkt, dass sie das eigene Leben mitgeprägt haben. Sie werden der Bestandteil der eigenen Identität.
Rituale und Bräuche können sehr hilfreich sein, auch beim Abschied nehmen. Gibt es so einen Ritual, einen Brauch, wo Sie sagen, den finde ich ganz besonders schön und wertvoll?
Also was ich ganz besonders wertvoll finde, ist das Begräbnis selbst, also wirklich am Begräbnis teilzunehmen. Und ich sage das deshalb, weil es sich mittlerweile eingebürgert hat, dass man beispielsweise Kinder nicht mehr mitnimmt zu Begräbnissen. Und ich finde das eine sehr fragwürdige Entwicklung, denn es ist natürlich so, dieses Ereignis ist kein schönes Erlebnis. Aber es ist natürlich so, dass die Kinder dann miterleben, dass man sich von jemandem verabschiedet. Und man kann in dieser Situation handeln. Begräbnis stellen Handlungsmuster bereit, noch etwas für den Verstorbenen zu tun, im übertragenen Sinn. Erde, die man nachwirft oder dass man eine schöne Urne aussucht oder einen schönen Sarg aussucht. Und wenn die Kinder dann dabei sind, dann erleben die natürlich auch, dass die Eltern und die und Bekannten und Verwandten traurig sind. Aber man steht zusammen. Und
wobei es wahrscheinlich wichtig ist, den Kindern das zu erklären. Ich erinnere mich, als meine Oma verstarb, da war ich so 5, 6 Jahre alt und dann bin ich da rumgelaufen auf der Beerdigung und habe immer laut gelacht, weil ich dachte, Mensch, die sind alle so traurig, ich muss die mal so ein bisschen in die Gänge bringen. Also es ist wichtig, dann auch um der Situation zu wissen. Ne?
Ganz genau. Und man, das ist im Museum natürlich auch so. Die Kinder, die dann bei uns Geburtstag feiern, die müssen dann im Verhalten manchmal begrenzt werden, weil dann eben auch Trauernde das Museum für Sepulkralkultur besuchen. Aber sie verstehen das. Und ich glaube, für Kinder ist es wichtig, dass sie einbezogen werden. Und dann lässt sich mit dieser Situation sehr viel besser umgehen. Sie müssen sich ja vorstellen, wenn die Kinder nicht dabei sind, dann kommen die Eltern zurück. Die Mutter, die ist aufgelöst in Tränen. Der Vater ist abweisend. Ja, sie verhalten sich ganz anders als sonst im Alltag. Das macht den Kindern Angst. Und dann entstehen in der Fantasie Vorstellungen, die viel schlimmer sind.
Die ganz prägend sein können, natürlich.
Ja, viel schlimmer sind als das eigentliche Ereignis. Und gerade so dieses Handeln am Grab, diese Möglichkeiten, die man hat, auch so zu erkennen, dass andere auch trauern, dass sie das Beileid aussprechen, das finde ich ist ganz, ganz wichtig.
Stirbt es sich denn eigentlich leichter, wenn ich bei Ihnen im Museum war?
Nein.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, das ist ja ein Problem, das wir mit dem Tod haben. Der lässt sich ja nur bedingt nur bedingt antizipieren. Als Erfahrung haben wir das noch nicht gemacht, deshalb können wir auf diese Erfahrung nicht zurückgreifen. Die Erfahrung gemacht haben, können aber von dieser Erfahrung nicht berichten. Also wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt und deshalb bleibt das immer ein Ereignis, das sehr individuell ist, das natürlich aber auch immer sehr intim ist. Denn Sterbende, die verlieren die Kontrolle über ihren Körper und es ist eine Situation, mit der muss man sehr einfühlsam und sehr sorgfältig umgehen. Und ich glaube, darauf sollte man sich vorbereiten.
Ja, Sie machen das in den unterschiedlichsten Facetten. Sie arbeiten jetzt wahrscheinlich schon an der nächsten Ausstellung, oder?
Ja, also was meinen Kolleginnen und mir vorschwebt, das ist eine Ausstellung unter dem Stichwort »Und wenn Sie nicht gestorben sind«. Das hängt natürlich damit zusammen, dass in direkter Nachbarschaft des Museums für Sepulkralkultur vor 2 Jahren die Grimmwelt errichtet wurde, die natürlich aufgrund der Thematik mehr Besucher zieht als das Museum, als das sogenannte Totenmuseum.
Sie locken die dann rüber wahrscheinlich.
Ganz genau. Ja. Und aber in dieser Ausstellung wollen wir uns nicht nur den Untoten in den Märchen widmen, denn die Märchen enden ja immer mit dem Spruch, und wenn sie nicht gestorben sind, also leben sie noch weiter, sondern es gibt natürlich auch noch andere Phänomene, die im Film auftauchen, wie jetzt beispielsweise in den Zombie-Filmen, das sind Untote, diese Vorstellung von lebenden Leichen und von Wiedergängern, Vampiren gibt es schon in der Antike, ja, setzt sich fort bis ins 20. Jahrhundert hinein, da wurden dann die letzten Prozesse verhandelt von Menschen, die sogenannte Nachzehrer unschädlich gemacht haben. Und die wurden dann wegen Leichenschändung angeklagt. Und es gibt natürlich aber auch ganz aktuelle Themen, die wir in dieser Ausstellung gerne bearbeiten und veranschaulichen würden.
Zum Beispiel?
Es ist zum Beispiel die Vorstellung von Kryonikern oder Kryonauten, die hoffen,
sich einfrieren zu lassen. Ne?
Ganz genau, die hoffen, dass die Medizin irgendwann in der Lage ist, einen tiefgefrorenen Körper wieder zum Leben zu erwecken. Ob das hinhaut, ist natürlich fraglich. Also da gibt es noch einige biochemische Prozesse, die man in den Griff bekommen muss. Und es gibt natürlich aber auch Situationen in bestimmten Krankenhausstationen, in denen Menschen am Leben erhalten werden oder bei denen menschliche Körper am Leben erhalten werden, bis Organe transplantiert werden. Das heißt, das Pflegepersonal, das medizinische Personal kümmert sich um einen Menschen, der schon tot ist. Und das sind ungeheure Belastungen, die natürlich deshalb notwendig werden, weil man damit wiederum Leben retten kann. Aber solche Dinge, die müssten dann oder die sollten in einer solchen Ausstellung dann auch in den Blick genommen werden.
Der Umgang damit dann eben auch für die Pflegenden, was auch das bedeuten kann.
Ganz genau.
Sie sind Kunstpädagoge, Sie waren auch Steinbildhauer. Wie ist denn Ihre Verbindung zum Tod?
Naja, die Verbindung zum Tod, die beginnt im Grunde schon im Kindheitsalter. In den 1960er Jahren waren Hausaufbahrungen noch üblich gewesen. Und dann habe ich natürlich auch, nachdem die Nachbarin gestorben ist, das Sterbezimmer besucht und habe nochmal in den Sarg geschaut.
Und haben Sie da schon eine besondere Neugier gespürt, die Sie hatten?
Nein, ich glaube, das ist die ganz normale kindliche Neugier. So Kinder, das Todeskonzept oder die Vorstellung von Tod bei Kindern, die entwickelt sich so nach und nach. Und irgendwann nimmt natürlich das Interesse an solchen Vorgängen zu. Und Kinder werden natürlich dann auch mit solchen Dingen, wurden früher mit solchen Dingen konfrontiert, weil der Tod ja noch stärker in das Alltagsgeschehen einbezogen wurde. Und dann sind die Kinder einfach mit zu den Beerdigungen gegangen. Und wie gesagt, von der Nachbarin hatte ich mich dann verabschiedet, aber jetzt nicht bewusst. Man erzählt auch, dass als mein Urgroßvater gestorben ist, ja, der war hochbetagt, ja, und lebte in der Wohnung, unter der meine Eltern und wir lebten. Und wir mussten dann immer leise sein, weil er Mittagsschlaf hielt. Und als mir dann mitgeteilt wurde, dass er gestorben sei, sagte ich, und er kann nichts mehr hören. Meine Mutter, nein, der kann überhaupt nichts mehr hören. Sag ich, wirklich? Und dann bin ich mit beiden Füßen dann durch das Zimmer gehüpft, ja, dass es richtig Lärm gemacht hat.
Ja,
das waren so die ersten, genau, das waren so die ersten Konfrontationen mit dem Tod. Aber die waren sehr selbstverständlich gewesen.
Und gab es dann das Angebot in diesem Museum? 1992 hat es eröffnet, dann auch zu arbeiten. Wie war das?
Genau, und dieses Angebot, das war damals 1992, war eine Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter ausgeschrieben. Und das Museum besteht ja nicht nur aus Museum, sondern auch aus einem wissenschaftlichen Institut, dem Zentralinstitut für Sepulkralkultur und der Beratungsabteilung, der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal. Und man suchte damals vermutlich einen Allrounder. Und als gelernter Steinmetz war ich natürlich mit Friedhofsdingen vertraut gewesen. Wir arbeiteten ja auf Friedhöfen, haben Grabsteine errichtet und haben das so die ein oder andere Entdeckung auch gemacht. Und als Steinmetz hat man keine Angst vor Gegenständen, die schwerer sind als 50 Kilo. Das heißt also, man hat gedacht,
Museumsgegenstände,
naja,
können Sie nicht schocken.
Kann er auch ja. schon mal bewegen. Ich war auch im Restaurierungsbereich tätig gewesen und hatte aber auch nach meinem Zivildienst im Bereich der inneren Medizin gejobbt. Als Krankenpflegehelfer, minder qualifizierte Kraft, ein Mann. Der war natürlich dafür zuständig, den Leichnam dann vorzubereiten, zu versorgen und dann in den Kühlraum zu fahren.
Also Sie hatten keine Berührungsängste. Wie war das dann, als Sie begonnen hatten im Museum und vielleicht dann auch alleine in diesem Museum ist?
Ja, es ist natürlich so, in dem Augenblick, in dem man mit diesen Dingen praktisch umgeht, beruflich umgeht, dann ist es überhaupt kein Problem. Museum für Sepulkralkultur, ich habe im September angefangen, ja, Dokumentarjahr, und das war natürlich toll, das Kassel lebte, pulsierte, und dann kamen die Wintermonate, es wird immer früher dunkler, ja, und dann, wenn man das Museum dann schließt, ja, dann geht man dann durch die Räume, ist allein im Museum.
Da liegen die Totenschädel.
Man wird überall daran erinnert, dass man irgendwann sterben wird. Also diese Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit. Da muss ich erst einmal eine Haltung dazu entwickeln, um nicht depressiv zu werden.
Wie ist denn Ihre Haltung? Hat die sich verändert im Laufe der Zeit?
Die hat sich verändert. Was mir bewusst wurde, ist, wie kostbar das Leben ist. Ja? Denn wir hoffen natürlich alle, dass wir sehr alt werden, aber es gibt keine Garantie. Und das ist einem als junger Mensch in der Regel nicht ganz klar. Und wenn ich überlege, wie ich früher Motorrad gefahren bin, also da war das alles andere als zurückhaltend und vorsichtig.
Nimmt dann
also
aber auch eine Unbefangenheit.
Es nimmt einem eine Unbefangenheit, und mir ist natürlich auch klar geworden, wie wichtig Beziehungen zu Menschen sind, dass man die pflegt. Denn man weiß auch natürlich nicht, wann die Menschen sterben werden, die einem sehr nahe stehen. Ja? Also man geht bewusster mit dem Leben um.
Also durch den Tod ein Bewusstsein. anderer Umgang mit dem
Leben. Auf jeden Fall.
Miss Sarajevo zusammen mit Passengers. Das Projekt hat unser Gast rausgesucht als musikalischen Tipp, Gerold Eppler. Sie leiten das weltweit einzige Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Und gerade, wir haben auch das Video dazu angeschaut parallel, da kam noch einiges hoch bei Ihnen, weil dieses Stück Sie auch sehr berührt.
Ja, die... Man sieht, wie die jungen Frauen versuchen, durch einen Schönheitswettbewerb auch wieder ein alltägliches Leben zu führen. Und was mich da so beeindruckt hat, das ist einfach auch so dieser Lebensmut, dieser Lebenswille, der einfach demonstriert, es muss weitergehen, das Leben kann schön sein, wir sind schön, wir wollen unsere Schönheit und wir wollen unsere Jugend auch zur Schau stellen, wir wollen unsere Jugend auch leben in einer Situation, die extrem bedrohlich war. Ich kann mich an die Zeit noch sehr gut erinnern. Es gab immer wieder Berichte, dass Menschen beim Überqueren der Straße aus Hochhäusern von Snipern beschossen wurden. Es war eine ganz grauenhafte Situation, die natürlich auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eine Flüchtlingswelle ausgelöst hat. Sehr viele Menschen sind aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland geflüchtet.
Ja, und eine Flüchtlingswelle haben wir jetzt aktuell auch wieder erlebt. Und das ist für Sie gleichzeitig auch Thema, mit dem Sie sich befassen. Inwiefern?
Es ist natürlich so, dass die Menschen, die nach Deutschland flüchten, um hier Schutz zu suchen, dass die hier in Deutschland natürlich auch sterben werden. Und dass die auch sterben. Es ist natürlich so, ein Großteil der Menschen, die hier in Deutschland ankommen, das sind junge Menschen. Deshalb ist da die Mortalitätsrate noch nicht so hoch, wie jetzt beispielsweise im Bevölkerungsdurchschnitt.
Aber die Fälle gibt es natürlich auch. Wenn jemand hört, dass er abgeschoben werden soll, haben sich einige auch schon umgebracht.
Also ganz
die
genau.
Situation gab es auch. Ja.
Das sind diese besonderen Situationen. Dass die Gefahr eines Suizids nimmt natürlich zu, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde. Das stellt man fest. Viele Menschen werden in die Illegalität gedrängt. Das heißt, sie leben ohne ärztliche Versorgung, unter ganz schwierigen Umständen in Deutschland, werden ausgebeutet und erkranken dann an Krankheiten, die man ohne weiteres behandeln könnte, wenn man einen Arzt aufsuchen würde. Und das lässt erwarten, dass gerade in diesem gesellschaftlichen Bereich dann irgendwann die Sterberate zunimmt. Und wir haben uns natürlich damit beschäftigt, wer dann für die Verstorbenen zuständig ist.
Ja, und wie sieht das aus? Weil man Eigenwürde für ein Museum ist das doch gar kein Thema. Aber Ihre Trägerschaft ist wahrscheinlich dahingehend, weil Sie sich mit Friedhöfen eben auch zusammensetzen. Wie diskutieren Sie so etwas? Wie gehen Sie so ein Thema an?
Ja, also zu unserer Vermittlungsarbeit gehören natürlich nicht nur Führungen durch die Ausstellung oder die Veröffentlichung von Ausstellungskatalogen, sondern wir veranstalten Tagungen und Seminare für Menschen, die beruflich mit Sterben und Tod konfrontiert werden. Und bei einer Tagung für Friedhofsverwalter haben wir dieses Thema eben angesprochen. Und zu diesem Thema laden wir dann Fachleute ein, um dann wiederum anderen Fachleuten zu erläutern, wie die Situation in Deutschland ist, wer für etwas zuständig ist, welche Lösungsmöglichkeiten schon erprobt sind, welche Schwierigkeiten auf die einzelnen Berufsgruppen zukommen werden, insbesondere dann die Friedhofsverwalter. Es sind überwiegend Muslime, die jetzt nach Deutschland flüchten und einreisen. Und die haben natürlich andere Vorstellungen im Hinblick auf ihre Bestattung.
Ja, was ist da zum Beispiel für eine Vorstellung, die dort vorherrscht?
Ein Problem sind die Fristen, die gesetzlich festgelegt sind, in den einzelnen Bundesländern zwar unterschiedlich, aber vorgeschrieben sind.
Eine ganz schnelle Bestattung, ne?
Die Muslime wünschen sich eine schnelle Bestattung, aber 36 Stunden sind in vielen Bundesländern vorgeschrieben, möglicherweise auch 48 Stunden, und das kollidiert natürlich mit den Vorstellungen der Muslime. Dann haben die auch Ansprüche an den Ort, das heißt, es sollten keine Andersgläubigen dort beigesetzt werden. Man wünscht sich eine Art ewiges Ruherecht und man wünscht sich auch die Bestattung ohne Sarg. Und das sind Dinge, da tun sich dann manche Friedhofsträger eben schwer. Und das kann dann zu Konflikten führen. Aber zunächst einmal ist es natürlich so, dass nach der traumatischen Ereignissen in den Ländern, aus denen die Menschen geflüchtet sind, wenn es dann noch dazu kommt, dass die die Entfaltungsmöglichkeiten gerade im Umgang mit dem Tod eines Menschen nicht gegeben werden, dann wird das
ganz schwierig. SWR1 Leute, heute an alle Heiligen mit einer Spezialausgabe. Gerold Eppler ist zu Gast. Sie leiten das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Das Museum, was sich mit Sterben, mit Trauern, mit Abschied befasst. Erstmal schön, dass Sie es geschafft haben, heute an diesem hohen Feiertag für Sie im Museum bei uns in der Sendung zu sein. Und ein tolles Plakat sah ich bei Ihnen in der Ausstellung mit einer alten Oma am Krückstock. Vielleicht können Sie das mal beschreiben.
Genau, das ist das Plakat der Ausstellung, der Karikaturenausstellung gewesen. Einer geht noch, denn die alte Dame verlässt ganz zuversichtlich den Friedhof. Und im Hintergrund sieht man die drei Gräber ihrer verstorbenen Ehemänner.
Wie wichtig ist der Humor auch in so einem Museum, genau, was sich mit Tod beschäftigt?
Ja, dieses Plakat wurde ja vom Bundessozialministerium ausgezeichnet und vermutlich deshalb, weil man natürlich auch im Hinblick auf die Mortalität feststellt, dass es sehr viele verwitwete Frauen gibt und weniger verwitwete Männer. Was damit zusammenhängt, dass Männer in der Regel jüngere Frauen heiraten und aufgrund ihres Lebensstils natürlich dann auch vielleicht auch aufgrund der genetischen Disposition vor ihren Ehefrauen sterben. Und die Lebenserwartung ist sehr hoch und deshalb ist die Hoffnung dieser alten Dame durchaus berechtigt, dass sie sich nochmal verehelicht.
Und gibt es denn noch weiteres Humorvolles bei Ihnen auch zu sehen?
Ja, wir greifen immer mal wieder Karikaturen auf, auch im Hinblick auf Jenseitserwartungen. Da gibt es eine Karikatur, da sieht man einen Verstorbenen, wie er irgendwie missmutig unten im Sarg dann einfach feststellt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber es wäre todlangweilig. Und es ist natürlich klar, wir versuchen natürlich auch immer bei Kindergeburtstagen dann dieses Thema humorvoll anzugehen. Humor schafft einfach Distanz zu diesem sehr ernsten Thema und diese Distanz ist auch wichtig, wenn man mit dem Thema der eigenen Endlichkeit, mit Sterben und Tod adäquat umgehen.
Und auf der anderen Seite steht natürlich auch der Schmerz, Abschied und Trauer. Und auch da gibt es vieles, was Sie auch Angehörigen ermöglichen. Beispielsweise Anfang Dezember gibt es einen ganz besonderen Tag, der auch von Ihrem Museum gefeiert oder begangen wird.
Also wir versuchen im Museum für Sepulkralkultur auch so die soziale Dimension dieses Themas nicht aus dem Blick zu verlieren und bieten unsere Einrichtung dann auch für Veranstaltungen an, vor allem von Menschen, die sich ehrenamtlich oder beruflich um Sterbende kümmern. Und am zweiten Sonntag im Dezember findet im Museum für Sepulkralkultur das Worldwide Candlelighting statt. Es ist eine Gedenkveranstaltung für verstorbene Kinder und sie wurde ins Leben gerufen von den Compassionate Friends in den Vereinigten Staaten. Und die Compassionate Friends haben ein sehr schönes Ritual entwickelt, nämlich um 19 Uhr soll überall auf der Welt für die verstorbenen Kinder eine Kerze entzündet werden. Durch die Zeitverschiebung wandert dann ein Lichterband um den ganzen Globus als Zeichen der Solidarität. Und im Museum für Sepulkralkultur begehen wir diese Gedenkveranstaltung eben mit Menschen, die beruflich mit dem Tod von Kindern konfrontiert werden. Und das sind natürlich die Menschen, die in Kinderhospizen arbeiten. Es sind die Menschen, die in ambulanten Kinderhospizdiensten tätig sind. Es sind Hebammen, die den Müttern mitteilen müssen, dass das Kind vielleicht totgeboren wurde. Es sind Menschen, die auf onkologischen Stationen in den Krankenhäusern arbeiten. Es sind die Polizisten und die Polizistinnen. Es sind die Feuerwehrleute, die Rettungsdienste.
Wichtige Arbeit leisten und häufig leider auch zu kurz kommen bei
ganz
dieser
genau,
Arbeit.
Ganz genau, ja. Und es wird einfach in der Gesellschaft übersehen, welchen Belastungen diese Menschen ausgesetzt sind. Das sind Erfahrungen, die man in der Regel als Normalbürger nicht macht und diese Menschen werden in einer Häufigkeit mit solchen Ereignissen konfrontiert. Da würde wahrscheinlich ein Normalsterblicher, wenn das auf ihn hereinstürzen würde, zusammenbrechen. Und deshalb eben die Veranstaltung im Museum für Sepulkralkultur.
Damit auch ein großes Dankeschön. Ich sage danke für die Einblicke, die Sie uns geben konnten heute Vormittag. Wenn man Ihr Museum verlässt, dann macht man das, geht durch die Tür. Was steht auf dieser Tür bei Ihnen?
Leben Sie wohl.
Sage ich auch zu Ihnen. Leben Sie wohl, Gerold Eppler, heute Vormittag. Vielen Dank.
Eins gehört.